Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Was würdest du tun, um deine Wunschwohnung zu bekommen?
Lasst die Hosen runter. Auch wenn es rechtlich nicht unbedingt, ja, erlaubt ist und jetzt auch nicht gerade cool für einen selbst, so transparent zu sein, das ist die größte Chance, um eine Wohnung zu bekommen.
Das ist Alicia. Sie bringt gleich alle Dokumente mit zur Wohnungsbesichtigung, gerne auch mal ihren aktuellen Kontostand, zeigt also alle ihre Daten. Sie kennt da keine Grenzen, wenn es darum geht, die richtige Wohnung zu bekommen. Sie hat auch über Instagram mit einem sexy Foto eine Wohnung in Berlin gesucht und wie das ausgegangen ist, das erzählt Alicia in diesem Podcast. Wir reden also über einen wunden Punkt der Großstädter, über die Wohnungssuche, über das sich anbiedern und gläsern machen. Und wir holen uns Tipps von einem Hausverwalter, wie wir unsere Chancen auf den Zuschlag einer Wohnung erhöhen können. Und Achtung, dafür muss man nicht immer die Hosen komplett runterlassen. Aber erstmal haben wir Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ivy Nortey in Berlin losgeschickt und sie hat euch gefragt, wie ihr an eure Wohnung gekommen seid.
Wie bist du an deine Wohnung gekommen?
Über einen Kumpel, den sein älterer Bruder hat in Stuttgart gelebt und dort schon eine Wohnung gehabt. Da haben wir halt keine Wohnung gefunden. Das war dann 2 Wochen vor dem Semesterbeginn. Und dann hat er das quasi bei seinem Bruder connected. Das war so eine Verbindung.
Eine Studentenverbindung?
Genau.
Und was hast du da gedacht? Du ziehst jetzt in eine Studentenverbindung?
Eigentlich gar nichts. Wir haben uns nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Uns blieb halt nichts anderes übrig, entweder da einzuziehen oder gar keine Wohnung zu haben.
Und wie war das dann, in der Studentenverbindung zu wohnen?
Also wir sind da nicht beigetreten. Da haben wir da insgesamt ein halbes Jahr gewohnt, sollten eigentlich ausziehen. Konnten dann doch ein weiteres halbes Jahr da wohnen. Ja, ich würde es jetzt niemandem empfehlen.
Ja, gerade zu Semesterbeginn ist es ja für viele besonders hart, ein Zimmer zu finden und hangeln sich dann vielleicht wöchentlich von Zwischenmiete zu Zwischenmiete. Also ich erinnere mich, als ich in Leipzig erst die war, schon eine Weile her, da konnte ich noch recht billig wohnen, nämlich für 250 Euro für ein WG-Zimmer, 20 Quadratmeter auch noch im Szeneviertel. Ich glaube, das gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie wahrscheinlich in den meisten größten Städten, wie jetzt auch in Berlin.
Nee, glaube ich auch nicht. Auf der Website der Freien Universität Berlin steht, bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um eine Unterbringung in Berlin. In den letzten 3 Jahren hat sich die Wohnsituation in Berlin drastisch verschärft. Viele müssen einfach nehmen, was sie kriegen können oder aufgeben und zu Hause wohnen bleiben, wie Natalia. Die habe ich gefragt, ob sie auf Wohnungssuche ist.
Ich war es, aber ich habe es aufgegeben.
Was heißt das?
Naja, ich habe nichts gefunden, was preismäßig passen würde, weil alles teuer ist wie in München. Einzimmerwohnung, 600 Euro sehe ich nicht ein.
Und du bist jetzt wieder zurück nach Hause oder wie ist dein weiterer Plan?
Also ich lebe die ganze Zeit zu Hause und ich werde das erstmal machen, bis ich eine richtige Wohnung finde. Also so hat meine Mama gesagt, dass es für sie okay ist. Also ich werde nicht rausgeschmissen.
Da hat sie natürlich auch Glück gehabt, auch dass sie in der Stadt bleibt, wo sie vielleicht auch studieren will. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer so, dass man dort bleibt, wo man aufgewachsen ist.
Geht ja meistens auch gar nicht. Also Benjamin habe ich getroffen, der hätte auch fast aufgegeben. Der hatte nämlich eine ziemlich krasse und nervige Suche hinter sich, bis er endlich was gefunden hat.
Aber davor war ich auch bei, weiß nicht, so 5, 6 Castings und das war natürlich die Hölle.
Wie waren die so, was ist da passiert?
Naja, 30 Leute und man hat das Gefühl, man muss irgendwie beim Vermieter halt irgendwie ein bisschen guten Eindruck schinden. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man kein Einkommen hat, was halt so erstmal fix ist für die nächsten 20 Jahre und keine Familie hat, alle Sicherheitsfaktoren.
Und wie hast du dann versucht, Eindruck zu schinden?
Naja, ich habe versucht, auf jeden Fall nett zum Vermieter zu sein.
Ja, da war natürlich optimistisch, nett sein soll also reichen.
Nee, nett sein hat bei ihm nicht gereicht.
Okay.
Der hat dann schon eine Wohnung gefunden, aber er hatte halt Glück und das, was im Leben meistens weiterhilft, Connections.
Weil der Vater von meinem Kumpel sehr gut vernetzt ist.
Was heißt das?
Aber er ist Ex-Chef bei Mercedes gewesen und da hat man dann wahrscheinlich Kontakte, wenn man in solchen Bereichen irgendwie am Start ist.
Aber eigentlich zu einer anderen Preisklasse, als ich jetzt bei dir vermuten würde, oder?
Ja, aber naja, er hat für seinen Sohn gefragt, sozusagen mein Kumpel und mich. Und da konnten wir ganz gut vermittelt werden.
Und was ist jetzt dabei rausgesprungen?
Eine ziemlich gut gelegene 3-Zimmer-Wohnung, 72 Quadratmeter für knapp über 900 Euro warm. Das ist bei dem Wohnungsmarkt in Berlin gerade zu dritt voll okay. Zu zweit wäre es für die meisten aber ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer.
Und wie ist das eigentlich bei der WG-Zimmersuche, wenn man jetzt nicht eine ganze Wohnung sucht, sondern nur ein Zimmer?
Da haben die Leute auch ziemlich anspruchsvolle Auswahlkriterien.
Ja, man hört von vielen. Sehr, sehr, sehr absurden Sachen, wo man auch irgendwelche Videos schicken soll über sich und die Hobbys. Oder wenn die eine Person nicht die und die Musik mag, dann kann die Person auch nicht bei uns wohnen.
Hast du auch Beispiele?
Ja, so Geschichten, die man immer wieder hört, wer das schönste Känguru zeichnet oder irgendwie so.
Was?
Also so Zeichenwettbewerbe. Naja, also was man sich halt ausdenkt. Du hast dann irgendwie 20 Minuten Zeit, jemanden kennenzulernen, der da bei dir einziehen soll. Und das ist halt auch getaktet, so zack, zack, zack. Also ja, doch.
Das hast du wirklich schon gehört, Känguru-Mal-Wettbewerb?
Ja, so Zeichenwettbewerbe. Irgendjemand hat mir das erzählt.
Also ich hätte da vielleicht ganz gute Chancen gehabt, so ein Känguru zu zeichnen. Echt? Aber ich weiß nicht, unter dem Druck vielleicht auch wieder nicht. Ich brauche da meine Ruhe.
Okay, wow. Ich hätte wahrscheinlich nicht gewonnen. Aber keine Ahnung, wo hier jetzt die Urban Legend anfängt.
Ja, man sollte vielleicht auch nicht jeden Mist mitmachen, wenn man zu so einem Wohnungscasting geht. Weil wenn das so schon anfängt, wer weiß, wie dann die WG
machen, glaube ich, viele. Ja, aber...
Naja,
es, danach ein.
Es muss ja auch passen, ne? Mhm. Ivy Nortey war in Berlin unterwegs und hat euch gefragt, wie ihr an eure Wohnungen gekommen seid.
Deutschlandfunk Nova.
Was würdet ihr für die richtige Wohnung tun? Das muss man sich ja inzwischen fragen, um eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, die jetzt nicht gerade 50 Kilometer außerhalb vom Stadtzentrum ist. Und Alicia, die würde so ziemlich alles tun, um an die richtige Wohnung zu kommen. Sie hat bei Instagram einfach ein Foto gepostet, nämlich von sich selbst. Sie sitzt da vorm Kühlschrank, also very cool. Der Kühlschrank ist auch offen. Sie trägt ein Body, eine Shorts drüber, streckt ganz frech die Zunge raus und zufälligerweise steht da auch noch ein Milchpaket neben ihr. Also das Foto ist sehr gestellt, inszeniert, aber auch sehr, sehr sexy. Und daneben schreibt sie, dass sie eine Wohnung sucht. Alicia, wie viele Angebote wurden dir denn da bei Instagram dann gemacht?
Also ich muss dazu sagen, mein Profil ist generell sehr sexy, aber ich versuche immer, dass da gute Qualität dabei ist, dass das alles auch Hand und Fuß hat und eben nicht billig rüberkommt. Dementsprechend lieb ist auch wirklich meine Followerschaft, weil ich habe ganz viele nette Angebote bekommen, habe aber auch vorher ganz klar kommuniziert, ich möchte hier keine privaten Angebote haben, wie du kannst bei meiner Mutter schlafen, bei mir persönlich oder auf Gegenleistung, weil ich habe auch viele Freundinnen, auch in München gehabt, die haben wirklich ganz schlimmes Zeug berichtet. Also die haben sehr zwielichtige Anfragen bekommen, dachte dann, oh, ich nutze mal den Instagram-Weg, da ist ja eine Reichweite da. Und es haben sich auch wirklich sehr viele Leute gemeldet, die aber eher gesagt haben, hey, total cool, dass du fragst und voll toll, dass du nach Berlin ziehst. Aber die ist letzte Woche leider vergeben worden. Also,
Pech gehabt. Und wie viele von diesen ekligen Nachrichten hattest du?
Ja, ich hatte vielleicht 3-4 ekligere Nachrichten oder wo man sich denkt, finde ich dann doch nicht so toll. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man setzt natürlich ein Foto rein, das Aufmerksamkeit erregt, damit man auch dementsprechend Reichweite hat, ist auch bei dem Post dementsprechend abgegangen. Aber wirklich was gebracht hat es leider dann doch nicht.
Trotzdem hattest du ja das Gefühl, dass du das vielleicht machen musst, weil Berliner Wohnungsmarkt ist ja auch sehr umkämpft. Also würdest du sagen, wir sind mittlerweile bei diesem Punkt, dass man vielleicht auch ein sexy Foto nutzen muss, um eine Wohnung zu finden?
Ich glaube, dass man nicht nur ein sexy Foto nutzen muss, sondern sämtliche Register ziehen muss heutzutage. Bevor ich jetzt nach Berlin gezogen bin, habe ich ja in München gelebt. Das ist ja allgemein bekannt, der schlimmste Wohnungsmarkt, den man eigentlich in Deutschland so kennt, vor allem was preislich betrifft. Hatte da relativ viel Glück, war aber dann schon auf das Schlimmste vorbereitet. Das heißt, Dinge wie eine Bewerbungsmappe zu erstellen, hartnäckig zu bleiben, Dringlichkeit wirklich zu kommunizieren und ja schon fast, ich sag mal, auf die Nerven zu gehen, das war schon in München der Fall. Deswegen war ich für Berlin dementsprechend vorbereitet, sage ich mal. Aber ja, es ist schon sehr frustrierend. Also es ist sehr, 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 sehr krass geworden, gerade in Berlin in den letzten 2 Jahren. Und das ist wirklich schockierend, was mittlerweile angeboten wird, sowohl preislich als auch in der Quantität.
Du hast jetzt auch gesagt mit den Instagram-Posts, das war jetzt nicht so erfolgreich. Du hast jetzt aber eine Wohnung gefunden. Wie hast du die denn gefunden?
Ja, wenn ich das jetzt sage, wird mich wahrscheinlich ganz Berlin hassen. Ich habe tatsächlich die erste Wohnung, die ich besichtigt habe, habe ich auch dann bekommen. Ich bin ganz klassisch über Immobilien-Scout. Ich war von vornherein so, ich möchte ein bisschen außerhalb wohnen, ich möchte nicht mitten im Kiez wohnen, aber trotzdem so nah an, ich sag mal, the happening, dass ich easy in der Stadt bin innerhalb von 2-3 Minuten oder 2-3 Stationen und habe mich dann für Fanpool entschieden.
Habe ich noch nie gehört. Weißt du, ich wohne seit 4 Jahren in Berlin und ich habe noch nie von Fanpool gehört.
Aber ich sage das auch wirklich ganz bewusst, weil theoretisch wohne ich in Lichtenberg.
Okay, ja,
aber
das kennt man wiederum.
Welches Bild hast du jetzt im Kopf, wenn ich dir sage, ich wohne in Lichtenberg?
DDR-Plattenbau.
Exakt. So Aber ich bin da sehr glücklich und habe diese Wohnung auch über eine Wohnungsbaugesellschaft gefunden. Habe auch wirklich meinen Augen nicht getraut, ehrlich gesagt, weil ich den Preis gesehen habe. Das ist der zweite Grund, weshalb mich alle Berliner jetzt hassen werden. Ich zahle für 80 Quadratmeter 611 Euro warm.
Na krass.
Was wirklich, wirklich, wirklich ganz toll ist, war aber auch extrem hartnäckig. Ich habe die Wohnung gesehen und habe sofort eine Nachricht geschrieben. Muss aber auch dazu sagen, ich habe, bevor ich überhaupt die Nachricht geschrieben habe, meine Bewerbungsmappe gestaltet. Man muss dazu eben sagen, eigentlich sind Makler nicht berechtigt, in diese Daten einzusehen, allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen.
Aber du lieferst sie dann einfach, oder wie?
Ich liefere sie einfach.
Du bist ein offenes Buch und legst alles hin, was die wissen wollen.
Exakt. Und das ist auch der Trick, ja, den ich immer wieder angewendet habe. Und ich hatte dann auch dementsprechend viel Glück. Lasst die Hosen runter. Auch wenn es rechtlich nicht unbedingt, ja, erlaubt ist und jetzt auch nicht gerade cool für einen selbst, so transparent zu sein, das ist die größte Chance, um eine Wohnung zu bekommen. Weil je transparenter ich dem Makler gegenüber bin, umso mehr hat der Makler das Gefühl, dass ich nichts zu verheimlichen habe. Sprich, ich habe das Geld, ich habe die Vertrauenswürdigkeit, dass ich auch diese Wohnung langfristig behalte.
Du hast ja nun über eine Immobilienplattform die Wohnung gefunden. Trotzdem die Frage, würdest du das mit so einem Posting bei Instagram vielleicht nochmal versuchen?
Auf jeden Fall. Ich würde alle Register ziehen. Ich würde auch wieder über Instagram kommunizieren. Ich habe dadurch auch einer anderen Freundin eine Wohnung vermitteln können, weil das einfach eine Wohnung war, die war auch in dem Bezirk, wo ich überhaupt nicht wohnen wollte. Die ist jetzt mega glücklich in dieser Wohnung. Und die habe ich eben auch durch einen Freund, der mir folgt auf Instagram, der eben gesagt hat, hey, wie cool, da zieht jemanden aus. Wäre das was für dich? Für mich nicht, aber für jemand anderes. Also dieses generelle Kommunizieren nach außen und die Reichweite zu nutzen, egal wie viele Follower man hat, ist immer sinnvoll.
Bei dir ist aber die Reichweite auch da, weil du nun mal eine schöne Frau bist. Also du spielst damit. Dir ist das schon bewusst, oder? Dass du vielleicht auch eine Wohnung bekommst, weil du eben gut aussiehst.
Man muss dazu sagen, ich hatte immer Maklerinnen, ich hatte immer Vermieterinnen und da ist es alles andere als vorteilhaft, eine blonde, junge Frau zu sein, die jetzt nicht ausschaut wie ein Gesichtskrapfen. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, ich mache der Maklerin schöne Augen, sondern ich bin einfach ein sympathischer, offener Mensch. Ich habe sie fast, ich sag mal, drangsaliert und gestalkt, weil am Ende, es bringt nichts, eine Nachricht zu schreiben. Ich habe eine Nachricht über Immobilien-Scout geschrieben, ich habe meine Bewerbungsmappe direkt mitgeschickt und habe keine Antwort bekommen. Und das ist der erste Fehler, den die meisten machen. Sie denken sich, alles klar, ich passe nicht rein, die wollen mich nicht, haben keinen Bedarf oder sonst irgendetwas.
Und wie häufig hattest du dann versucht, dann doch wieder Kontakt bei ihr herzustellen? Also wie häufig hast du angerufen?
Also ich habe, wie gesagt, die erste Nachricht geschrieben, dann habe ich noch eine Nachricht geschrieben, dann habe ich angefangen, die Wohnungsbaugesellschaft zu googeln, habe dorthin eine E-Mail geschrieben, habe angerufen, eine Nachricht hinterlassen, bis dann wirklich, ich glaube, nach dem 5. oder 6. Kontaktversuch hat mich dann tatsächlich die Maklerin zurückgerufen und meinte dann mit der Berliner Schnauze, ach, Frau Schneider, ich habe Sie ja gar nicht gesehen und ach, das ist ja toll, kommen Sie doch einfach vorbei. So, war dann aber vor Ort, bin zu der Wohnung rein, die war nicht wirklich bezugsfähig. Also da war so ein uralter DDR-PVC, der dann durch einen neueren PVC ersetzt werden sollte. Da waren an den Wandschränken, da war die Holzfolie unter der DDR-Steinfolie und noch eine Folie und so weiter. Das heißt, die Wohnung hat natürlich auch Arbeit verursacht. Das war das Argument, weshalb die Wohnung auch wenig kostet. Was haben alle anderen Leute gemacht, die vor Ort waren? Nee, das ist hässlich und oh, aber ich möchte kein PVC auf dem Boden haben und so weiter. Nein, wenn du die Wohnung willst, vom Grundgerüst, wenn sie dir gefällt, dann findest du alles mega, dann findest du alles super und gerade vor der Maklerin. Was hat die Maklerin gemacht? Nachdem sich die Leute beschwert haben, dass sie kein PVC verlegt haben wollen, hat sie gesagt, okay, alles klar. Wer die Wohnung so nimmt, wie sie gerade ist, eben, ich sag mal, ein bisschen nicht renovierungs-, aber sanierungsbedürftig, der bekommt sie höchstwahrscheinlich. Ich habe sofort meine Hand gehoben, habe gesagt, gar kein Problem. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das für Kosten sind. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Laminat oder sonstiges verlegt. Aber ich wollte diese Wohnung. Und in dem Moment war ich einfach nur, alles klar, du musst dein Interesse kommunizieren. Punkt. Am Ende habe ich sie bekommen und renoviere sie jetzt heute noch, 1,5 Monate später. Bin aber auch wahnsinnig stolz darauf. Ich habe ganz viele tolle Freunde gehabt, die mir geholfen haben. Habe so viel dazu gelernt und habe auch so eine Detailliebe zu der Wohnung entwickelt. Deswegen, wenn ich schon höre, ich suche seit einem Jahr eine Wohnung, aber ich möchte aber, dass da eine Küche drin ist und wenn die Wände nicht frisch gestrichen sind,
Okay,
die
du sagst,
sind nie frisch gestrichen.
Es ist halt kein Wunschkonzert.
Nein, absolut
ja,
nicht.
Das stimmt. Ich ziehe bei der Wohnungssuche alle Register, das sagt Instagrammerin Alicia, die für ihre Wohnungssuche nicht nur leicht bekleidet vor einem Kühlschrank posiert, sondern Vermietern bereitwillig alle Daten überlässt, die sie hat und sich auch nicht daran stört, wenn die angebotene Wohnung abgeranztes DDR-Laminat Alo 1971 hat.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn man sich die Mietpreise in München mal anschaut, könnte man weinen. Ein WG-Zimmer kostet da locker 600 Euro im Monat und das kann sich nicht jeder leisten. Studenten nicht, Alleinerziehende nicht, Sozialempfänger auch nicht, wenn sie nicht eh schon in der Bewerbungsphase rausfliegen, weil eben der finanzielle Background nicht stimmt. Kurzum, in München auf Wohnungssuche zu sein, das ist richtig hart. Der Preis pro Quadratmeter, der liegt gerade bei 16,40 Euro kalt im Durchschnitt. Mischa Kunz ist Makler in München und hat für diese Menschen, für die es eben schwierig ist, eine Wohnung zu finden, eine Lösung. Er hat einen Verein gegründet, Münchner Freiwillige, Wir helfen heißt der. Und wie er da helfen kann, darüber spreche ich gleich mit ihm. Aber erst einmal wollte ich von ihm wissen, wie er den Mietmarkt in München überhaupt einschätzen würde.
Also der Mietmarkt hat sich besonders stark entwickelt in den letzten Jahren und das ist gerade für Einkommensschichten, die jetzt keine Top- und Spitzenverdiener sind, ist es zunehmend schwer geworden in den letzten Jahren.
Also kann man sagen, für einen Makler jetzt, aber aus Ihrer Perspektive ist es eigentlich schon Paradies München, weil die Nachfrage eben sehr groß ist, aber das Angebot geht so?
Das Gegenteil ist der Fall. Gerade auch als Makler ist es einerseits natürlich wesentlich aufwendiger, wenn Sie mit sehr vielen Leuten Kontakt haben müssen, um eine Wohnung zu vermieten. Auf der anderen Seite ist es auch frustrierend, weil Sie haben die Wohnung nur einmal, Sie können auch nicht zaubern als Makler. Es gibt sie nur einmal und Sie müssen, wenn Sie 100 Menschen haben, die sich dafür interessieren, müssen Sie 99 enttäuschen. Und das ist einerseits menschlich schade. Ich glaube, kein Mensch macht es gerne, den Leuten abzusagen. Genauso wie man ungern jemanden kündigt oder andere schlechte Nachrichten überbringt, ist das eigentlich ein unangenehmer Teil des Jobs. Und auf der anderen Seite sind die Leute natürlich auch manchmal unzufrieden damit, dass sie nicht ausgewählt worden sind. Also das macht unsere Arbeit für mich als Makler eher unangenehmer als angenehmer.
Nun ist es besonders in München ja auch schwer, Wohnungen zu finden, die sich einige leisten können. Also gerade sozial schwächer Gestellte oder auch Alleinerziehende, die das alles alleine stemmen müssen. Und Sie haben jetzt einen Verein gegründet, der diesen Menschen helfen soll. Warum haben Sie das gemacht?
Also aus zweierlei Aspekten. Einerseits bin ich schon immer ehrenamtlich tätig. Ich war früher 12 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr in München. Und nachdem diese Zeit für mich so ein bisschen geendet hatte, irgendwann mal habe ich gedacht, ich möchte mein Engagement aber weiterführen für die Gesellschaft in München und habe mir überlegt, was kann ich mit meinen Kompetenzen, was kann ich anfangen und was ist in München auch eine Not, zu der ich vielleicht etwas beitragen kann, sie zu lindern. Und da ist uns die Idee gekommen, dass wir einen Verein gründen und dieser Verein aktiv am Münchner Wohnungsmarkt Wohnungen als Mieter anmietet. Also die Eigentümer vermieten ihre Wohnung an den Verein. Der Verein heißt Münchner Freiwillige. Und der Verein wiederum tut diese Wohnungen dann im Einverständnis mit den Eigentümern untervermieten an Menschen, die es im Leben einfach nicht so leicht haben oder nicht so gut verdienen. Das sind vor allem Menschen, die Hartz-IV-Leistungen beziehen. Aber da fallen eben auch ganz viele Leute darunter, die einfach zum Beispiel aus dem Frauenhaus kommen oder alleinerziehende Mütter oder Väter, die aufgrund der Kinder eingeschränkt sind von ihrer Erwerbstätigkeit und deshalb eben Hartz IV beziehen.
Und wie überzeugen Sie dann die Vermieter, dass sie ihre Wohnungen eben an Sie, an den Verein vermieten, die dann eben die Wohnung stellen an Hartz-IV-Empfänger oder Leute, die sozial schwächer gestellt sind und nicht an die Menschen, die eigentlich das dicke Portemonnaie haben?
Also an sich ist es eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Wohnungen oder Eigentümer zu überzeugen, an uns zu diesem Zweck zu vermieten, ist viel, viel leichter, als wir uns das am Anfang vorgestellt hatten. Es gibt nämlich auch gar kein Gegenargument. Grundsätzlich sind fast alle Menschen gut, wollen lieber etwas Gutes tun, als etwas Schlechtes tun und verstehen natürlich auch, dass Menschen in einer schlechten Lage oder einfach mal auch vom Erwerbseinkommen einfach nicht so gut situiert sind. Gleichwohl wollen natürlich Eigentümer auch Sicherheit haben, dass ihre Miete bezahlt wird und ihre Wohnung nicht beschädigt wird. Und da gibt es Vorurteile gegenüber Mietern, die eben Hartz IV beziehen. Und wenn die Eigentümer aber nicht direkt an diese vermieten müssen, sondern an einen solventen Verein wie uns mit netten, sympathischen und kompetenten Ansprechpartnern, dann hat man eigentlich das Gute aus beiden Welten. Nämlich man hat einerseits die Sicherheit, dass die Miete kommt und dass, wenn mal Schäden entstehen, jemand da ist, der dafür auch gerade steht, die Miete jeden Monatsersten pünktlich kommt. Und man hat auf der anderen Seite eben gleichzeitig auch was Gutes getan, ohne auf einen Cent Miete verzichten zu müssen. Und da gibt es kein Argument dagegen.
Wie finanzieren Sie das eigentlich? Weil das ja trotzdem Recherche braucht, diese Wohnung auch zu finden.
Ja, also einerseits geht es natürlich viel auch über Mundpropaganda mittlerweile. Wir haben jetzt 2-3 Jahre Erfahrung am Markt und da kommt schon das ein oder andere über diese Schiene rein. Grundsätzlich finanzieren wir uns, es ist ein durchlaufender Posten, wir zahlen eine Miete an den Eigentümer und der Mieter, unser Untermieter sozusagen, zahlt uns eine Miete und dann reichen wir diese im Prinzip weiter. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel für uns als Verein und die Verwaltungskosten und die Dinge, die ansonsten anfallen, dafür stellen wir einen kleinen Beitrag für die Risikovorsorge zurück und haben eben auch Spenden, über die wir uns finanzieren.
Wie gut klappt das Konzept tatsächlich? Also, dass Sie ausreichend Wohnungen zum Beispiel finden oder gibt es dann doch ab und zu mal gewisse Hindernisse?
Also da gibt es eine Vielzahl von Kriterien, aber im Prinzip sind es einfache und logische Kriterien. Mal Grundvoraussetzung ist, dass das Haushaltseinkommen der Familie ausreichend groß sein muss, um die Miete gut tragen zu können, weil was der Vermieter natürlich immer nicht möchte, ist Mietrückstände. Das verstehen auch alle. Ja. Und wenn das mal sichergestellt ist, dass das von der finanziellen Seite her passt, dann gibt es natürlich viele weiche Faktoren auch, die dann eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wie passt jemand in eine Hausgemeinschaft? Auch die zwischenmenschliche Komponente ist ganz wichtig. Was macht jemand für einen Eindruck auf mich in der Besichtigung? Ist er zuverlässig? Ist er vielleicht ordentlich angezogen? Ist er verbindlich, pünktlich, nett? Ähnlich wie bei einem Bewerbungsgespräch für einen Job ist ja nicht nur die Frage, kann jemand die Aufgabe ausführen, die in einem Job vielleicht gefordert ist, sondern wie passt er auch ins Team rein? Wie fügt er sich vielleicht in das Betriebsklima mit ein? Und so ähnlich ist es auch in einem Haus. Mhm. Ja, auch wie eine Art kleine Firma. Und die Leute müssen ein bisschen zusammenpassen, bevor sie jemanden haben, der schon bei der Bewerbung griesgrämig und vielleicht unfreundlich ist. Dann wollen sie vielleicht auch nicht den anderen Mietern zumuten.
Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass einige vor Verzweiflung alles tun würden, um ja noch die eine schöne Wohnung, die einigermaßen bezahlbar ist, in München zu bekommen. Haben Sie da auch schon mal unmoralische Angebote bekommen? Also, weiß ich nicht, Geld, Gutscheine oder?
Also, das gibt es bestimmt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was A, besonders häufig und B, etwas ist, was man tun muss. Ganz im Gegenteil. Erstens, solche Angebote kriegt man äußerst selten, vielleicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal. Und auf der anderen Seite denke ich, dass Menschen, die sowas anbieten, auf der einen Seite versuchen, sich einen Vorteil gegenüber den anderen zu verschaffen. Das macht aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch unsympathisch, weil das will man eigentlich nicht. Ich glaube, dass da viele Vermieter an der Stelle eigentlich eher auf eine gewisse Unehrlichkeit dann eher negativ reagieren. Und dass das im Einzelfall vielleicht man hilft, kann sein. Aber ich glaube, dass es genauso oft dazu führt, dass man aus dem Rennen geschmissen wird.
Okay, also nicht bestechen wollen.
Kein Tipp. Nein, bitte nicht machen. Nein.
Nicht bestechen wollen. Aber was haben Sie denn noch für Tipps für Bewerber, die ihre Chancen auf eine Wohnung erhöhen wollen? Jetzt gerne bei der Besichtigung oder auch bei dem Bewerbungsportfolio, das man ja inzwischen eigentlich immer in der Großstadt einreichen muss.
Also die Erfahrung mache ich ehrlich gesagt leider nicht. Nämlich ganz viele Menschen kommen zu ihren Wohnungsbesichtigungen äußerst unvorbereitet. Da sind die Leute in der Regel wesentlich besser vorbereitet, wenn es darum geht, einen Job zu suchen. In München ist es aber leichter, einen Job zu finden, als es ist, eine Wohnung zu finden. Und wenn dem so ist, dann muss man sich auch noch besser auf eine Wohnungsbewerbung vorbereiten, als man sich vielleicht auf eine berufliche Bewerbung vorbereitet. Und im Prinzip gelten da die gleichen Regeln. Nämlich, es macht Sinn, nicht nur eine zerknitterte, verbeulte Selbstauskunft, handgeschrieben, schlecht leserlich mit Fettflecken von der letzten Pizza aus dem Geldbeutel zu ziehen, sondern es macht Sinn, sich wirklich, so wie Sie sagen, mit einer kleinen Bewerbungsmappe sich ordentlich präsentieren, so wie man das auch für ein berufliches Bewerbungsgespräch machen würde. Mit einer sauber ausgedruckten Selbstauskunft, mit einer kurzen Vorstellung der Personen, die in die Wohnung einziehen wollen und dann die ausreichenden notwendigen Bonitätsunterlagen wie Gehaltsabrechnungen, Arbeitsvertrag, vielleicht sogar schon eine Schufa. Und wenn man das einmal sich zusammenstellt, dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen und dann sticht man schon aus der Masse wirklich ab. Mhm. Und dann auch ganz wichtig, nach der Wohnungsbewerbung einfach nochmal nachhaken.
Okay, nochmal, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Ist ja auch beim Job so, nochmal anrufen ist gut.
Es ist sogar sehr gut, weil man macht leider die Erfahrung, dass natürlich die Leute nach der Besichtigung erstmal bei der Verabschiedung positives Interesse signalisieren. Und Man stellt dann manchmal fest, dass wenn man 7 Leute sagen, ja, sie hätten gerne die Wohnung, dann ruft man sie an und 3 sagen oder 4 sagen, nee, hat sich bereits erledigt, wir wollen sie jetzt doch nicht haben. Das heißt, es macht Sinn, um sich da einfach nochmal in Erinnerung zu bringen, kurze Mail oder Anruf nochmal hinterher, einen Tag oder 2 Tage später, dass man weiterhin Interesse hat. Und selbst wenn es nicht klappt, dann würde ich empfehlen, einfach 2, 3, 4 Wochen später einfach nochmal anrufen, weil jemand, der eine Wohnung besitzt, hat vielleicht wiederum Bekannte, die auch eine Wohnung besitzen. Oder jemand, der einen Block verwaltet als Hausverwalter, hat ja manchmal auch weitere Wohnungen in diesem Block. Und wenn man dann mit dem Hausverwalter spricht und sagt, pass auf, ich bin weiterhin auf der Suche, sollte was frei werden bei dir im Block, sag mir doch bitte Bescheid, dann ist es oft so, dass der Hausverwalter, bevor er annonciert und mit 100 Leuten reden muss, in seine Schublade greift und die paar Kandidaten rauszieht, die ihm eben besonders in Erinnerung geblieben sind.
Das sind die Tipps von Misha Kunz, er ist Makler und Hausverwalter in München und hat vor ein paar Jahren mit dem gemeinnützigen Verein Münchner Freiwillige gegründet. Der hilft er unter anderem den Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, dass sie doch eine Wohnung bekommen, weil sie, naja, sonst doch eher durch das Raster der Vermieter rutschen.
Deutschlandfunk Nova.
Wie weit würdet ihr gehen, um eine Wohnung zu bekommen? Annika stand genau vor dieser Frage. Sie war auf Wohnungssuche in Berlin auf einer Sammelbesichtigung für eine Dachgeschosswohnung im Szene-Kiez. Traumwohnung, sagt sie. Und nach der Besichtigung geht sie aus der Wohnung runter auf die Straße, unterhält sich noch mit ein paar Nachbarn, weil sie eben wissen will, wie so die Gegend ist. Und da trifft sie erneut auf den Hausverwalter, sagt sie, der ihr den anderen Interessenten die Wohnung gezeigt hat. Und der spricht sie dann an, sagt Annika.
Und habe am Ende vom Vermieter im Prinzip die Info bekommen, dass ihm jetzt oben ja auch mehrere Leute auch Geld dafür angeboten hätten, diese Wohnung zu bekommen. Und dann meinte ich so, das ist ja unerhört, würde ich nie machen. Der meinte dann so, nee, aber also ernsthaft, es wäre schon sinnvoll, dass ich da noch ein bisschen mehr für bezahlen würde für diese Wohnung. Und ich fand das erstmal ganz blöd so. Und habe aber meine Unterlagen für die Wohnung eingereicht. Und als er, ich glaube, irgendwie 1, 2 Tage später angerufen hat, meinte er so, ja, haben Sie sich das mal durch den Kopf gehen lassen mit dem zusätzlich Zahlen.
Ja, laut Annika legt der Hausverwalter ihr nahe, doch noch eine Kaltmiete als Provision obendrauf zu legen. Das wären dann fast 600 Euro. Dabei ist das gar nicht rechtens, denn seit einigen Jahren muss der Vermieter den Makler bezahlen und nicht mehr der Mieter selbst.
Na, also der hat mir nicht gedroht und gesagt, so, nee, dann kriegen Sie sie auch nicht. Aber der hat mir das schon nahegelegt, dass es sinnvoll wäre. Ich habe dann ihn noch ein bisschen runtergehandelt, muss ich auch sagen, um irgendwie knapp 100 Euro oder sowas. Das Geld selbst habe ich dann aber zu einem späteren Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, also auf jeden Fall habe ich nicht überwiesen, sondern in bar mitgebracht, als ich dann den Vertrag unterzeichnet habe. Also es gibt keinen Nachweis davon.
450 Euro bar zugesteckt für eine Wohnung, die ihr eben wirklich gefällt. Und am Anfang sagt sie, habe sie schon Gewissensbisse gehabt, moralische Bedenken. Aber am Ende war die Wohnung einfach zu wichtig. Und wer weiß, vielleicht hätte die nächste Hausverwaltung, der nächste Makler auch solche Tricks versucht. Dabei sei ihr schon klar gewesen, dass es unfair ist, was da passiert ist, nicht nur ihr gegenüber.
Natürlich ist mir klar, dass jemand, der eben nicht sagen kann, ja super, ich stecke dir jetzt noch 450 Euro zu, Nachsehen hat und dass es gesellschaftlich nicht fair ist, dass es mit Sicherheit auch keine rechtlich nicht vorgesehen ist, also vollkommen klar.
Das sagt Annika, die mit ein paar Hunnis bar auf die Hand des Hausverwalters eine Wohnung bekommen hat. Wir haben ein Problem. Menschen überschreiten Grenzen, um eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, wie zum Beispiel Alicia oder auch Annika mit Freizügigkeit oder Geld. Das habe ich aus diesem Podcast mitgenommen, dass es geht, aber auch, dass ich das für mich nicht unbedingt möchte und hoffentlich nie in die Situation komme, da entscheiden zu müssen, gebe ich da jetzt ein bisschen mehr Geld rein oder nicht. Mein Name ist Theresa Nehm und das war der Ab 21 Podcast. Vielen Dank fürs Hören.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wermelskirchen. Im rheinisch-bergischen Kreis hat eine weiße Golden Retriever-Hündin einen grünen Welpen zur Welt gebracht. Der Grünschnabel mit 4 Pfoten wurde auf den Namen Mojito getauft, benannt nach dem Drink aus Rum und Minze. Mojito ist die einzige unter ihren 8 hellblonden Hundegeschwistern, die mit einem mintgrün schimmernden Fell geboren wurde. Auch für die Hundebesitzerin war der Anblick erstmal gewöhnungsbedürftig. Der Düsseldorfer Tierarzt Christian Dimitriadis erklärte das seltene Phänomen. Vermutlich habe sich der Mutterkuchen aufgelöst, noch bevor Mojito überhaupt geboren wurde. Darin habe sich der Stoff Biliverdin befunden, der der Welpin die grüne Farbe verpasst hat. Lange wird Mojito allerdings nicht mehr als Hundeexotin gelten. Dem Tierarzt zufolge werden die grünen Hundehaare rauswachsen. Außerdem wird sie von ihrer Hundemama Melody regelmäßig sauber geleckt. Danach wird Mojito wie ihre Geschwisterchen wieder strahlend blond.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.